ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
3 Monate vor der Landtagswahl hat die Landesregierung in Potsdam eine juristische Niederlage gegen die AfD erlitten. Und das schauen wir uns jetzt näher an. Ich bin Irina Grabowski. Es ging um die Rechtmäßigkeit des Doppelhaushalts für 2023 und 2024. Die einzelnen Maßnahmen zur Abfederung der Folgen des Ukraine-Krieges seien nicht ausreichend begründet worden, urteilte das Landesverfassungsgericht und gab damit der AfD-Fraktion in Teilen recht. Aus Potsdam dazu unser Landesbudget-Korrespondent Thorsten Südow.
Weil Landesregierung und Landtag nicht wie verfassungsrechtlich erforderlich den Zusammenhang zwischen der festgestellten außergewöhnlichen Notsituation infolge des Krieges Russlands gegen die Ukraine und den geplanten Krisenbewältigungsmaßnahmen dargelegt haben, hat das Brandenburger Landesverfassungsgericht das rund 1,6 Milliarden umfassende Brandenburg-Paket für nichtig und verfassungswidrig erklärt. Die Begründungen, wofür war welches schuldenfinanziertes Geld vorgesehen, reichten nicht, so das Gericht. Zufriedenheit über den juristischen Erfolg beim AfD-Landtagsfraktionsvorsitzenden Hans-Christoph Berndt.
Das ist eine Überheblichkeit der Regierung, die jetzt hier beim Landesverfassungsgericht endlich mal eine Grenze gefunden hat. Dass jede Regierung daran gebunden ist, das Geld verantwortungsbewusst auszugeben und genau zu prüfen, ob das, was man an Mitteln einnimmt, dann sinnvoll ausgegeben wird, ob das, was man an Notlage feststellt, durch die Mittel und in welcher Art und Weise gelindert und behoben werden kann.
Keiner falle vom Stuhl aufgrund der Gerichtsentscheidung, sagt SPD-Finanzministerin Katrin Lange. Ein rechtlicher Fehler werde ausgebügelt, zunächst die schriftliche Urteilsbegründung durchgearbeitet und der Nachtragshaushalt abermals überprüft.
Es ist klar, dass wir das Urteil des Verfassungsgerichtes erstens zur Kenntnis nehmen und zweitens die notwendigen Konsequenzen, die sich aus diesem Urteil ergeben, auch ziehen werden.
Der Landkreistag und der Städte- und Gemeindebund begrüßen, dass das für die Städte und Gemeinden wichtige Brandenburg-Paket rechtlich überprüft wurde. Es sei damals sehr wichtig gewesen, um die Auswirkungen des Krieges Russlands gegen die Ukraine abzufedern, sagt der Wittenberger Bürgermeister und Präsident des Städte- und Gemeindebundes Oliver Herrmann.
Auch wichtig, zumindest jetzt die Erkenntnislage, dass die aus dem Brandenburg-Paket finanzierten Maßnahmen Bestand haben und keine Rückabwicklungspflichten bestehen.
In der kommenden Woche gibt es eine Sondersitzung des Brandenburger Landtages, um über die Auswirkungen des Verfassungsgerichtsurteils zum Brandenburg-Paket zu diskutieren.
Die letzte reguläre Landtagssitzung vor der Wahl im September war heute. Nächste Woche dann also diese Sondersitzung. Berlins Sozialsenatorin wehrt sich gegen eine 50-Euro-Bezahlkarte, wie sie eine Vielzahl der Bundesländer wollen. Die SPD-Politikerin will Flüchtlingen in Berlin weiter höhere Bargeldsummen ermöglichen, berichtet unsere landespolitische Reporterin Angela Ulrich.
Kieseltepe spricht von einer unsäglichen Debatte. Kein einziges Problem werde dadurch gelöst, dass Geflüchtete mit 50 Euro Bargeld im Monat abgespeist würden. Außerdem verweist die SPD-Sozialsenatorin auf einen Senatsbeschluss, nachdem es in Berlin weiterhin individuelle Beitragsgrenzen, also auch über die 50 Euro hinaus, geben müsse. Auch die Grünen und Linken sehen die neue Bezahlkarte kritisch. Landeschef Girmay wirft dem regierenden Bürgermeister vor, Berlins Asylpolitik nach rechts zu verschieben. Linken Migrationspolitikerin Elif Eralp fordert den schwarz-roten Senat auf, ganz aus dem Vergabeverfahren der Bezahlkarte auszusteigen. Im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz hatte Berlins regierender Bürgermeister Wegner für eine Bezahlkarte gestimmt. Mit der hätten Asylbewerber künftig maximal 50 Euro im Monat an Bargeld in der Hand. Sie soll starten, sobald die Ausschreibung für den Dienstleister beendet ist.
Da gibt es also Streit im Berliner Senat. Oh, was war das neue Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft umstritten, als Adidas es vorstellte? Pink-lila. Und jetzt ist es ein Renner. Fans haben noch bis übermorgen Zeit, sich für die letzten Vorrundenpartie gegen die Schweiz einzukleiden. Aber der Modehit der EM ist nicht zu ergattern. Das hat unser Reporter Markus Streim in Berlins Innenstadt feststellen müssen.
Ja, wo schön waren wir? Am Mittag vor dem Spiel Polen-Österreich im Olympiastadion dominieren zwar noch die lautstarken Fußballanhänger in weiß und roter Kleidung, doch dazwischen auch immer wieder junge deutsche Fans, die sich begeistert zeigen von den neuen Auswärtstrikots der deutschen Nationalmannschaft, die vor kurzem ja noch so kritisiert wurden.
Ich kenne super viele Männer, die immer so waren, ich werde doch niemals was Pinkes tragen, das ist mir viel zu feminin, die jetzt im rosa Trikot rumlaufen und ich finde es toll.
Ich finde das Hammer, weil diese ganzen toxisch maskulinen Männer, die sich nie trauen, irgendwie was Pinkes oder irgendwie in die Richtung zu tragen. Ich finde das total geil, dass die jetzt alle gezwungen sind quasi. Ich liebe das.
Ich habe noch mit dem ganzen sexistischen Stuff und so gar nicht so viel irgendwie im Gedächtnis gehabt, aber ich finde das designtechnisch Hammer, wirklich. Ich würde das locker tragen.
Ich finde die Farbe auch total schön, auch den Kontrast Pink und Blau. Und ich würde auch einmal kaufen wollen. Aber ich glaube, es gibt es bestimmt nicht mehr.
Ja, es wird eng. Im Hauptbahnhof selbst hat Adidas zwar vor ein paar Wochen zur EM noch einen provisorischen Pop-Up-Store eröffnet. Heute hingen dort noch viele weiße Trikots, aber kaum noch pinke Exemplare. Verkäuferin Amelie wartet dringend auf Nachschub.
Ich glaube, das ist das meistgekaufte hier, weil es anders ist. Weil es nicht das ist, was die Leute normalerweise sehen und weil es einfach sehr cool ausschaut. Wir haben auch fast gar nichts mehr, auch im Lager nicht mehr. Morgen kommen die nächste Ladung, aber auch nicht viel. Also schnell sein.
Dennoch, online ist schon alles so gut wie vergriffen. Und vielleicht wollen sich ja auch noch die vielen Gäste in Berlin mit solch einem Souvenir eindecken. Selbst Ronaldos Sohn hat sich darin ja vor kurzem noch gezeigt. Doch die österreichischen Fans am Hauptbahnhof halten sich in ihrer Begeisterung überwiegend noch zurück.
Ja, es ist ungewohnt.
Also ich finde, das Violette, ich weiß nicht, warum mir das nicht gefällt. Das hat man von Anfang an, war mir das unsympathisch eigentlich. Ja.
Hässlich, weil es einfach nicht passt.
Gefällt mir gut.
Das gibt ja auch so einen bestimmten Touch in die Mannschaft. Dadurch können die sich auch besser aufspielen und haben bessere Chancen, die EM zu gewinnen.
Das ist die Meinung von österreichischen Fußballfans am Berliner Hauptbahnhof zum pink-lila Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Es kostet übrigens 100 € für Erwachsene und 70 € für Kinder. Ganz andere als Trikotsorgen hatten polnische Fans heute vor dem Spiel gegen Österreich im Berliner Olympiastadion. Lange Staus auf der Autobahn, volle Züge Richtung Berlin und ein Großaufgebot der Bundespolizei. Hunderte Polen reisten ein, um ihre Mannschaft zu sehen. Und ob unter ihnen auch Risikofans, also Hooligans sind, das haben dann Bundespolizisten ganz genau überprüft. Sehr präsent waren die Beamten vor allem am Bahnhof Frankfurt-Oder. Und dort hat uns Reporterin Magdalena Dertsch die Kontrollen beobachtet.
Ob Fahnen, T-Shirts, Schals, Rot-Weiß dominiert heute bei den Verkehrsteilnehmern auf der Strecke Frankfurt-Berlin. Hunderte Fußballfans der polnischen Mannschaft eilen Richtung Olympiastadion zum Spiel ihrer Landsleute gegen Österreich. Doch ein wenig Zeit an der Grenze müssen sie sich nehmen für die gründlichen Kontrollen der Bundespolizei. Ob am Bahnhof, der Autobahn oder an der Stadtbrücke überprüfen Dutzende Beamte die einreisenden Sportfans aus Polen. Diese sehen das gelassen.
Nein, die Kontrollen nerven mich nicht. Sind doch bloß ein paar Minuten. Und wenn man kein schlechtes Gewissen hat, kann man auch ruhig bleiben. Und die Grenzen müssen sicher und unter Kontrolle sein.
Die Beamten sind nett und freundlich. Alles problemlos.
Nee, die Kontrolle an sich nervt mich nicht. Ich bin nur aufgeregt, weil ich meinen Führerschein nicht dabei habe. In Polen muss man die jetzt nicht mehr dabei haben. Und also habe ich gedacht, das ist jetzt überall in der EU so.
Doch nicht nur Führerscheine werden geprüft. Vor allem sucht die Polizei nach gefährlichen Gegenständen oder Pyrotechnik. Aber auch die Kontrolle der Ausweise kann einiges über das Fanverhalten verraten, sagt Marie Heinicke von der Bundespolizei.
Es gibt eine Datei, da werden Gewalttätige dokumentiert. Und dann können wir das somit erfassen, beziehungsweise wenn halt schon ein bisschen Aufmüpfigkeit da ist oder halt schon ein bisschen rumgemupft wird, dann kann man auch schon mal sehen, allein von der Kontrolle, lassen sie das zu, lassen sie es nicht zu, ob da gegebenenfalls Potenzial entsteht.
Die erste Bilanz der Kontrollen fällt gut aus, sagt Thomas Runzler von der Bundespolizeiinspektion in Frankfurt-Oder.
Hier bei uns im Abschnitt in Frankfurt-Oder gibt es keine Sonnenvorkommnisse. Wir sind sehr zufrieden mit den reisenden Fans, das haben Sie heute selbst gesehen. Sind alle sehr ausgelassen, sehr freundlich und freuen sich auf das heutige Spiel.
Die Freude der polnischen Fans ist sichtbar und hörbar.
Oczywiście, że tylko Polska!
Polnische Fußballfans waren das bei der Einreise nach Deutschland. In 3 Tagen endet die Spargelsaison, auch bei der Agrargenossenschaft in Dürrenhofe. Das ist ein Ortsteil von Märkische Heide im Kreis Dahme-Spreewald. Unsere Reporterin Aspasia Opitz hat sich zum Saisonabschluss dort umgeschaut.
300 Tonnen Spargel haben sie in diesem Jahr in Dürrenhofe geerntet. Produktionsleiter Marco Kawitschke ist zufrieden.
Die Temperaturen haben gut gepasst. Es gab warme Perioden, wo wir 14 Tage auch angefangen haben zu ernten. Aber ansonsten war es wirklich ein gutes Jahr. Der Regen war auch gut gewesen, dass die Flächen nicht zu sehr austrocknen. Das hat uns sehr gut in die Karten gespielt.
Selbst die Frostschäden schmälern die Bilanz kaum. Die Kisten sind randvoll mit Spargel gefüllt und gehen direkt an die Kunden. Dazu gehören Großabnehmer genauso wie die Straßenverkaufsstände. Das Spargelstechen ist harte Arbeit. Die Erntehelfer kommen auch in Dürrenhofe ausschließlich aus dem Ausland, überwiegend aus Polen und Rumänien. Ohne sie gäbe es für die Brandenburger wohl keinen Spargel, meint Marco Kapitschke.
Die Akzeptanz der Deutschen ist halt doch in der Sache sehr eingeschränkt, weil das ist doch eine harte Arbeit, die manchmal auch länger als 12 Stunden geht. Und noch mal mehr als eine Woche hintereinander ist. Und das ist schon sehr anstrengend.
Und auch wenn die Spargelernte geschafft ist, bleibt in Dürrenhofe keine Zeit zum Durchatmen. Was kommt als nächstes?
Ja, die Gurken. Die Spreewaldgurke, die steht jetzt schon bei uns in den Startlöchern. Wir werden nächste Woche erst einmal pflücken.
Und so geht es in Dürrenhofe nahtlos weiter im Erntejahr.
Aber die Spargelsaison, die endet in 3 Tagen.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. In der Anonymität der Großstadt lässt es sich einfacher verstecken als auf dem Land oder in einer kleinen Gemeinde. Auch Berlin ist eine Stadt, in der über die Jahre immer wieder Menschen untergetaucht sind im verborgenen Leben. Der Berliner Autor Andreas Hoffmann hat darüber ein Buch geschrieben. Ein Schauplatz im Buch ist die Schönhauser Allee 133. In diesem Haus lebte während des Nationalsozialismus der Berliner Jude Karl Müller im Verborgenen, um der Deportation und dem Tod zu entkommen. Karl Müller, so erzählt Andreas Hoffmann, habe Hilfe von mutigen, selbstlosen Menschen gehabt, nämlich
von Freunden, die eine mehrköpfige Familie gewesen war, die gar nicht so viel Platz gehabt haben können eigentlich.
Diese Familie, die ihn 3 Wochen lang versteckte, bringt sich damit selbst in Gefahr.
Es ging ja nicht nur ums Verstecken, sondern derjenige musste ja auch versorgt werden, er brauchte Kleidung, die Kleidung musste gewaschen werden.
Das Schicksal aller im Buch beschriebenen Menschen, sie leben im Verborgenen. Sie alle eint, dass sie überleben. Manche kehren danach zurück in den Alltag, andere schreiben Geschichte. So wie Willy Brandt, der sich 1936 in einer Berliner Wohnung vor den Nazis versteckt. Oder Fernsehlegende Hans Rosenthal, der Jude war und sich als 18-Jähriger in Lichtenberg in einer Gartenlaube vor den Nazis verbirgt. Und auch die Zeit vor dem Nationalsozialismus findet im Buch Platz. Ein geheimer Kreissaal zum Beispiel in der Charité, in dem schwangere Frauen Zuflucht finden konnten.
Für Frauen, die gemerkt haben, dass sie schwanger werden und nicht verheiratet waren, war es natürlich ein Problem, in früherer Zeit ihr Kind auszutragen. Und der preußische Staat hat dann irgendwann mal die Möglichkeit geschaffen, das gewissermaßen versteckt zu machen in sogenannten Entbindungshäusern.
Geheime Kammern, Fluchttunnel oder Keller. Versteckt in Berlin an geheimen Orten in der Hauptstadt. So heißt das Buch von Andreas Hoffmann, der übrigens jahrelang Gymnasiallehrer in Berlin war. 30 Geschichten sind das aus 700 Jahren, die davon erzählen, wie Menschen in Berlin für eine Zeit unsichtbar werden, um zu überleben.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie mögen's auch mal ausführlich, mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik. Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.